Vor Jahren habe ich mal ein Buch gelesen, das eine interessante Geschichte erzählte. Sie geht davon aus, Hitler hätte den Krieg gewonnen, alle Juden auf der Welt umgebracht und sein Volk davon überzeugt, dass es tatsächlich eine überlegene Rasse gibt. Die Geschichtsbücher werden umgeschrieben und 100 Jahre später schaffen es seine Nachfolger, die Indios auszurotten. Weitere 300 Jahre später gibt es keine Schwarzen mehr. 500 Jahre braucht es, aber am Ende gelingt es der mächtigen Kriegsmaschinerie, die Asiaten vom Erdboden zu tilgen. Die Geschichtsbücher berichten von weit zurückliegenden Schlachten gegen Barbaren, aber niemand interessiert sich mehr dafür, weil es vollkommen unwichtig geworden ist. Dann treffen sich 2000 Jahre nach dem Machtantritt der Nationalsozialisten Hans und Fritz auf ein Bier in einer Bar in Tokio, das seit fast 500 Jahren von großen, blauäugigen Menschen bewohnt wird. Irgendwann schaut Hans Fritz an und fragt: Ist das, was man uns immer erzählt, eigentlich die Wahrheit, Fritz? Was denn? Will Fritz wissen. Dass die Welt immer so war, wie sie heute ist? Natürlich war alles immer so, das hat man uns doch beigebracht. Na klar, ich weiß überhaupt nicht, wie ich auf diese dumme Frage gekommen bin. Und Hans und Fritz trinken ihr Bier aus, reden über andere Dinge und vergessen die Angelegenheit. Glaubst du, dass die Zivilisation, die Beziehungen zwischen den Menschen, unsere Wünsche, unsere Errungenschaften, dass all dies das Ergebnis nicht richtig wiedergegebener Geschichte ist? Als du über den Jakobsweg geschrieben hast, bist du zu dem gleichen Schluss gekommen, nicht wahr? Früher glaubtest du, allein eine Gruppe Auserwählter könnte die magischen Symbole deuten. Heute weißt du, dass wir alle diese Bedeutung kennen, auch wenn sie in Vergessenheit geraten ist. Sie zu kennen bringt nichts. Die Menschen geben sich alle Mühe, sich nicht daran zu erinnern, damit sie das ungeheure magische Potenzial, das sie besitzen, nicht annehmen müssen. Denn das hieße, ihre durchorganisierte Welt aus dem Gleichgewicht zu bringen. Mit anderen Worten, alle haben die Fähigkeit, stimmt's? Ja, Esther, aber ihnen fehlt der Mut, ihren Träumen und den Zeichen zu folgen. Ich stelle mir dieselbe Frage wie unser Hans. Aber da ich keine Antwort darauf habe, vergesse ich sie einfach wieder. Ich könnte losgehen und hungernden Kindern helfen, eine Organisation zum Schutz der Delfine gründen, etwas tun, was mir das Gefühl gibt, nützlich zu sein, aber ich will es nicht. Und wieso dann diese Idee, dass du in den Krieg ziehen willst? Weil ich glaube, dass im Krieg der Mensch an seine Grenzen stößt. Er kann jederzeit sterben. Wer an seinen Grenzen angelangt ist, handelt anders. Möchtest du eine Antwort auf die Frage finden, die Hans gestellt hat? Ja, genau das will ich. Heute, in dieser schönen Suite im Hotel Bristol, wo der Eiffelturm zu jeder vollen Stunde 5 Minuten lang herüberglitzert, wo die Flasche Wein ungeöffnet bleibt und die Zigaretten zur Neige gehen, frage ich mich, hat an jenem Tag, als wir aus dem Kino kamen, alles angefangen? Hätte ich Esther meinen Segen geben und sie ziehen lassen sollen, damit sie sich auf die Suche nach der wahren Geschichte machen konnte? Oder hätte ich hart sein und ihr nahelegen müssen, die ganze Sache zu vergessen, mit der Begründung, sie sei schließlich meine Frau und ich brauchte ihre Unterstützung? Unsinn. Damals wusste ich genauso gut wie heute, dass mir nichts anderes übrig blieb, als ihren Wunsch zu akzeptieren. Hätte ich sie zwischen mir und ihrer Idee, Kriegskorrespondentin zu werden, wählen lassen, hätte ich alles verraten, was Esther für mich getan hatte. Auch wenn mich ihre Idee nicht überzeugte, hinter den falsch erzählten Geschichten nach der wahren Geschichte zu suchen, war ich doch zu dem Schluss gekommen, dass Esther ein bisschen Freiheit brauchte, dass sie weggehen und starke Gefühle erleben musste. Ich akzeptierte ihren Wunsch, machte allerdings zuvor deutlich, dass sie einen großen Betrag bei der Gefälligkeitsbank abhebe. Wie lächerlich, wenn ich es mir recht überlege. 2 Jahre lang verfolgte Esther in der Ferne die unterschiedlichsten Konflikte, wechselte die Kontinente oft häufiger als ihre Schuhe. Immer wenn sie zurückkam, glaubte ich, sie würde aufgeben. Sie könne doch unmöglich lange an einem Ort leben, an dem es kein ordentliches Essen, kein tägliches Bad, kein Kino oder Theater gab. Jedes Mal fragte ich sie, ob sie schon eine Antwort auf Hans' Frage habe, und immer sagte sie, sie sei auf dem richtigen Weg, ich müsse mich nur noch ein wenig gedulden. Manchmal verbrachte sie mehrere Monate am Stück im Ausland. Im Gegensatz zu dem, was die offizielle Geschichte der Ehe besagte, ich übernehme bereits Esthers Worte, ließ die Entfernung unsere Liebe wachsen. Sie zeigte uns, wie viel wir einander bedeuteten. Unsere Beziehung, die ich schon bei meinem Umzug nach Paris als ideal empfunden hatte, wurde immer noch besser. Wenn ich es richtig verstanden habe, lernte sie Michail kennen, als sie einen Dolmetscher brauchte, der sie ein paar Tage in irgendeinem Land in Zentralasien begleiten sollte. Anfangs erzählte sie mir voller Begeisterung von ihm. Ein sensibler Mensch, der die Welt so sah, wie sie in Wirklichkeit war und nicht so, wie man uns beigebracht hatte, sie zu sehen. Er war 5 Jahre jünger als sie, aber sehr erfahren in dem, was Esther als Magie bezeichnete. Ich hörte geduldig und höflich zu, als interessierten mich dieser junge Mann und seine Ideen sehr. Tatsächlich aber war ich mit meinen Gedanken weit weg, ging im Kopf die Dinge durch, die noch zu tun waren, überlegte, was ich schreiben könnte, legte mir Antworten auf Fragen von Journalisten und Verlegern zurecht, sann darüber nach, wie ich eine bestimmte Frau verführen könnte, die an mir interessiert zu sein schien, plante die nächste Lesereise für mein Buch. Ob sie es bemerkt hat, weiß ich nicht. Ich aber habe nicht bemerkt, dass Michail allmählich ganz aus unseren Unterhaltungen verschwand. Ihr Verhalten wurde immer radikaler. Selbst wenn sie in Paris war, verbrachte sie mehrere Abende pro Woche außer Haus, immer unter dem Vorwand, sie arbeite an einer Reportage über Bettler. Ich glaubte aber, sie habe eine Affäre. Litt eine Woche lang und fragte mich, soll ich meinen Verdacht äußern oder so tun, als sei nichts? Ich entschied mich fürs Ignorieren. Nichts lag mir ferner als der Gedanke, sie könnte mich verlassen. Sie hatte so viel getan, um mir zu helfen, der zu sein, der ich geworden war. Da wäre es doch unsinnig gewesen, dies alles für eine Affäre aufzugeben. Der Satz des Inspektors bei meiner Entlassung aus dem Gefängnis kam mir wieder in den Sinn. Sie sind frei. Was ist Freiheit? Ist das Freiheit, wenn dein Mann sich kein bisschen dafür interessiert, was du tust? Ist es Freiheit, wenn du dich allein fühlst und niemanden hast, mit dem du deine innersten Gefühle teilen kannst, da sogar der Ehemann nur seine Arbeit im Blick hat und seine ach so wichtige, großartige und beschwerliche Karriere? Ich blicke wieder zum Eiffelturm hinüber. Eine weitere Stunde ist vergangen, denn er glitzert wieder, als wäre er aus Diamanten. Ich weiß nicht, wie oft das schon passiert ist, seit ich hier am Fenster stehe. Mir ist jetzt klar, dass ich im Namen der Freiheit in unserer Ehe übersehen habe, dass Michail aus den Gesprächen meiner Frau verschwunden war. Derselbe Michail, der dann in einer Bar wieder auftauchte, um erneut zu verschwinden, diesmal allerdings mit Esther, und der den berühmten, erfolgreichen Schriftsteller als möglichen Tatverdächtigen eines Verbrechens zurückließ. Oder noch schlimmer, als verlassenen Ehemann.